Deutschlandfunk.
Christine, schon mal einen Albtraum gehabt?
Ja, der letzte so richtige Albtraum ist zwar schon ein bisschen länger her, aber ich erinnere mich noch dran, dass ich damals geträumt habe, dass meine Familie sich in einem brennenden Haus befindet und ich stand davor und konnte nichts tun.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Albträume. Klingt gruselig, was du da geträumt hast, Christine. Mhm. Manche von uns träumen ja zum Beispiel, verfolgt zu werden oder andere vom Fallen oder von anderen Erlebnissen, die sich dann im Traum zu so einer richtigen Panik entwickeln können. Wir hören gleich noch Sebastian, mit dem habe ich für diese Folge gesprochen. Der träumt zum Beispiel von einer riesigen Spinne hinter seinem Vorhang. Und Christine, du hast wie immer spannende Fakten und Hintergründe mitgebracht.
Genau, wir schauen heute mal genauer drauf, was so typische Albtraumthemen eigentlich sind, wann man von einer Albtraumstörung spricht und wie man das Ganze auch behandeln kann.
Und am Ende unserer Folge wieder unser Mythencheck. Da schauen wir uns einen besonders gruseligen Mythos an, nämlich ob man von oder in Albträumen sterben kann. Und an der Stelle sage ich schön, dass ihr wieder zuhört. Das hier ist Über Schlafen und wir sind Dr. Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel. Das bist du. Hallo.
Hallo.
Und ich bin Ilka Knigge. Ich bin freie Journalistin und Moderatorin. Christine, lass uns mal erstmal drüber sprechen, was Menschen träumen. Und ich darf an der Stelle erstmal Sebastian vorstellen.
Ja, also ich bin Sebastian, ich arbeite bei Deutschlandfunk Nova und ich wurde gefragt, ob ich denn Albträume habe und das konnte ich bejahen. Das kam einfach so, Kaffeetalk quasi und es ist, glaube ich, für manche nachvollziehbar, für andere nicht.
Einige erinnern sich vielleicht daran, wir haben ja mal aufgerufen in einer unserer Folgen und haben gefragt, wer hat Albträume und würde mit uns dafür über Schlafen drüber reden. Und unsere HörerInnen, die waren da ganz schön zurückhaltend. Ne?
Ja, ist ja auch was sehr Persönliches, oft auch total belastend für die Betroffenen. Und da will man jetzt vielleicht nicht in einem Podcast so öffentlich drüber sprechen, finde ich total nachvollziehbar. Ja. Also dachten wir uns, okay, dann sprechen wir halt mal so allgemein über Albträume.
Genau, und dann habe ich noch unter meinen KollegInnen bei Deutschlandfunk Nova mal erzählt, dass wir das planen. Und zack, haben sich dann doch noch Menschen gemeldet. Wir sind ja eine große Redaktion, bei uns gibt es viele Podcasts, wir haben einen Radiosender, es gibt ein Online-Angebot. Also einfach auch einige unterschiedliche KollegInnen. Und Sebastian war eben bereit, mit mir darüber zu sprechen. Und sein Traum, der ist ziemlich interessant. Da kommt nämlich ein Thema immer wieder drin vor.
Ich träume von sehr, sehr, sehr großen Spinnen. Das hat ein bisschen die Ursache darin, dass ich Spinnen ganz, ganz fürchterlich finde. Also ich kann gut mit Schlangen leben. Gut, jetzt vielleicht nicht im Bett, aber ich kann Schlangen anfassen und Ratten und so. Das macht mir alles gar nichts. Spinnen hört's auf. Da höre ich komplett auf zu funktionieren, wenn irgendwo eine sitzt, die ein bisschen größer ist, hyperventilieren und quasi umfallen instant. Nein, ich bin noch nicht umgefallen, aber es ist schon, der Kreislauf geht mal eben ins Nebenzimmer.
Boah, das klingt auch wirklich für Menschen, die jetzt Spinnen vielleicht nicht so schlimm finden, nach echt Albtraumpotenzial.
Ja, finde ich auch. Ich hatte früher auch mehr Probleme mit Spinnen als heute, aber ich würde sagen, so eine große Spinne im Traum, schwierig. Ich habe mich mal umgeschaut, wovon Menschen so träumen, also angegriffen oder bedroht werden, auch durch Tiere. Das beschreiben viele, die unter Albträumen leiden. Was sind denn so die häufigsten Themen in Albträumen?
Ja, die Bedrohung des eigenen Lebens, das ist ein ganz häufiges Thema in Albträumen. Eine Studie, in der eine repräsentative Stichprobe aus Deutschland nach den Themen befragt wurde, die in Albträumen häufiger mal auftauchen, die hat gefunden, dass auf Platz 1 das irgendwo herunterfallen ist. Also knapp 40% derer, die regelmäßig Albträume oder auch schlechte Träume haben, die träumen davon, dass sie fallen. Auf Platz 2 ist das verfolgt werden. Davon träumt jede vierte Person, die eben regelmäßig Albträume oder schlechte Träume hat. Platz 3, das Gelähmtsein, das kennen auch, glaube ich, ganz viele. Ist auch so jede vierte Person, die davon träumt. Platz 4 ist zu spät zu einem wichtigen Termin oder Ereignis kommen. Und es ist immer noch knapp jede vierte Person. Und Platz 5, da finden wir dann, dass eben das nahestehende Personen verschwinden oder versterben. Das ist so jede fünfte Person. Also das ist auch das Thema, was ich, glaube ich, so in meiner Erinnerung am häufigsten Albträumen habe, dass ja, dass meine Familie irgendwie stirbt oder eine Person aus meiner Familie. Und Spinnen oder andere furchteinflößende Tiere, da gibt es ja noch mehr. Ich hatte früher als kleines Kind zum Beispiel Angst vor Füchsen in der Dunkelheit. Heute finde ich die total süß. Ja, aber die furchteinflößenden Tiere, die kommen übrigens wohl deutlich seltener vor. Also davon berichten nur ungefähr 10% der Befragten.
Oha, aber ich meine, gut, Bedrohung des eigenen Lebens würde ich da bei Sebastian vielleicht sogar auch noch sehen, ne? Ich habe aber auch noch eine Sprachnachricht bekommen von einer Kollegin nach meinem Aufruf in unserer Deutschlandfunk-Nova-weiten Gruppe. Die berichtet von ja Platz 1, also von dem Fallen.
Also, dass ich zwischen zwei Treppenstufen durchfalle, dass ich auf einem Turm stehe und der kaputt geht und ich falle, dass ich generell irgendwo runterfalle. Also, ich bin immer im Traum einfach nur gefallen. Aber ich bin nie auf dem Boden angekommen. Also ich bin nie aufgeschlagen oder sowas, aber dieses Fallen war so schlimm und dieses Gefühl von, oh Gott, gleich ist es soweit, gleich tut's weh. Und ich habe das im Traum wirklich gespürt, dieses Gefühl. Also so eine Panik irgendwie.
Oh, ich stelle es mir so anstrengend vor. Träumst du vom Fallen?
Ja, manchmal schon. Ich muss aber sagen, nicht so unbedingt im Albtraumkontext. Also was ich häufiger mal erlebe, ist so ganz zu Beginn der Nacht, wo man ja auch schon so Traumelemente hat, dass ich da träume, ich stolpere oder ich falle irgendwo runter und dann zuckt so der ganze Körper nochmal zusammen. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ja, das kennen, glaube ich, viele.
Ja, ja.
Das ist was, ja, da kommt das Fallen mal hervor. Und ich kenne schon auch dieses ins Bodenlose fallen und dann auch aufwachen, aber ich hätte das jetzt nicht so als Albtraum-Szenario für mich abgespeichert. Also ich finde das jetzt nicht so krass schlimm, aber ich wache dann schon auch auf.
Kann aber schon Panik auslösen, würde ich auch sagen. Also kann ich mir durchaus vorstellen. Ich kenne es auch nicht von mir selbst, aber das, was Verena beschreibt, klingt ja auch echt nicht gut. Letztens kam ja auch eine Meldung raus, dass viele Leute immer noch von der Schule träumen, auch wenn sie gar nicht mehr zur Schule gehen. Ist das auch so ein typisches Thema?
Ja, Prüfungsträume, also sowas wie, man muss nochmal das Mathe-Abi machen oder so, das wurde in dieser Studie, über die wir gerade schon gesprochen haben, von gut jeder 10. Person genannt. Hat also schon Potenzial für schlechte Träume oder sogar Albträume. Spannend fand ich auch Menschen, die in ihrem Leben insgesamt länger zur Schule gegangen sind, die haben dieses Thema auch häufiger genannt. Also da sieht man vielleicht auch mal so eine persönliche Relevanz oder ja, welchen zeitlichen Umfang eigentlich die Schule im Leben eingenommen hat. Aber vielleicht ist an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, das Thema an sich, das macht erstmal keinen Albtraum. Oder anders gesagt, jedes Thema kann potenziell auch in einem Albtraum vorkommen.
Ja, und ich finde also so ganz negative Erlebnisse, die kann man ja wirklich auch mit jedem Thema haben. Also ich träume zum Beispiel manchmal von der Arbeit oder ich hatte so eine Phase. Ich glaube, das habe ich hier irgendwann auch schon mal erzählt. Ich habe ja die Frühsendung bei Nova auch gemacht als Co-Moderatorin und da muss man so Schlagzeilen vorbereiten. Also du guckst dir morgens so die News an, was so los ist und ja, fasst die dann so kurz zusammen. Und ich habe manchmal geträumt, dass ich sozusagen dran war, ja, und mein Kollege das Mikro aufgemacht hat und das rote Licht ging an und ich musste reden und ich hatte aber nichts gefunden, was ich erzählen kann.
Situation.
Das Mikro ist, ja, oh Gott, das war so furchtbar für mich im Traum, weil das Mikro auf ist und ich konnte eigentlich nichts sagen oder ich hätte dem Kollegen sagen müssen, du, ich habe jetzt nichts gefunden, ich kann nichts erzählen und das wollte ich natürlich nicht sagen in dem Moment und irgendwie, boah, das war für mich auch schlimm, das war, glaube ich, in so einer Phase, wo ich einfach total viel diese Frühschichten gemacht habe, vielleicht war ich da auch so ein bisschen, ich weiß nicht, weggetreten irgendwie.
Aber würdest du sagen, das war jetzt ein richtiger Albtraum?
Albtraum schwierig. Also ich meine, du hast ja jetzt gerade auch schon gesagt, dass es eigentlich Unterschiede gibt zwischen so einem richtigen Albtraum und ich sag mal einfach nur einem schlechten Traum. Lass uns über die doch mal sprechen. Also wie ist denn da der Unterschied definiert?
Ich glaube, wir sind da auch so in der Alltagssprache oft gar nicht so differenziert. Aber in der Schlafmedizin ist ein Albtraum eigentlich recht klar definiert und damit auch eben abgegrenzt von, sag ich mal, durchschnittlichen schlechten Träumen, die man halt einfach mal hat. Und zwar sind Albträume dadurch charakterisiert, dass sie halt sehr negative Trauminhalte haben, die auch wirklich sehr gut erinnert werden. Also selbst ich als Person, die sich ja irgendwie eigentlich nie an ihre Träume erinnert, an Albträume erinnere auch ich mich. Oft träumt man auch dieselben Träume immer wieder. Das ist auch charakteristisch für Albträume. Und meistens geht es eben um die eigene Sicherheit oder die nahestehende Personen, das Leben oder auch die körperliche Unversehrtheit. Also eben so wie bei mir mit der Familie oder vielleicht auch bei Sebastian mit den Spinnen oder bei Verena mit dem Fallen. Und in der Regel führt ein Albtraum auch dazu, dass man aufwacht und dass man richtig schnell so voll da ist und auch orientiert, würde man sagen. Also man weiß dann eigentlich auch direkt, boah, das war jetzt ein Albtraum und das war jetzt irgendwie nicht so cool gerade. Und das unterscheidet es auch von schlechten Träumen. Also schlechten Träumen wacht man eigentlich jetzt nicht auf. Da sagt man halt am Morgen so, boah, ich habe irgendwie voll schlecht geträumt. Und nochmal eine Stufe krasser als jetzt, sag ich mal, nur Albträume, in Anführungszeichen. Das wäre dann eine sogenannte Albtraumstörung. Und davon spricht man eben, wenn Albträume oder auch das Erwachen aus den Träumen auch im Alltag für Belastungen und auch Einschränkungen sorgt. Also man zum Beispiel aus der ängstlichen Stimmung auch am Tag nicht mehr richtig rauskommt, dass man vielleicht sogar Angst vor dem Schlafengehen hat oder dass man dann am Tag auch sehr müde ist, weil man halt durch diese Albträume immer wieder aufwacht und dann manchmal auch Schwierigkeiten hat, wieder einzuschlafen.
Also beim Stichwort Wiederkehren muss ich jetzt nochmal Sebastian anbringen, weil bei ihm ist das so, dass er schon so wiederkehrende Träume hat. Und ich habe ihn gefragt, wie diese Träume ablaufen.
Der Traum ist so, dass ich eine sehr, sehr große Spinne am Fenster sehe, hinterm Vorhang. Der Schatten ist deswegen wahrscheinlich noch viel größer, als das Tier eigentlich dann wäre. Und die krabbelt da so rum, kommt mir vielleicht auch ein bisschen nah. Und da bin ich dann schon eigentlich im Aufwachen begriffen. So in dem Moment geht schon die Lampen so bei mir an und die Augen auf. Und dann ist es aber noch so, dass ich die immer noch quasi so schemenhaft erkenne. Also da vermischen sich dann so Traum und nicht mehr Traum, aber die Panik ist gleich.
Panik, sagt er. Du hast eben gesagt, Aufwachen, das ist ja so ein Kriterium für Albträume. Also das erlebt er auf jeden Fall. Panik, ist das auch typisch?
Ja, also das Erwachen ist recht typisch eben für Albträume und eben besonders das Erwachen dann auch in großer Angst oder Panik. Und die Betroffenen erleben einfach sehr starke negative Emotionen in Zusammenhang mit dem Geträumten. Also das kann einerseits natürlich Angst, große Angst oder Furcht sein, aber auch sowas wie Wut oder Trauer eben über den Verlust von anderen Personen, aber auch sowas wie Scham oder Ekel sein, also alles negative Emotionen. Und die führen dann eben auch dazu, dass die Betroffenen zum Beispiel aufwachen und Herzrasen spüren oder dass sie außer Atem sind oder dass sie verschwitzt auch aufwachen. Und klar, also dann kann es natürlich auch erstmal schwierig sein, wieder einzuschlafen.
Auf jeden Fall. Ich habe Sebastian auch mal gefragt, was er denn dann macht. Also es kennen ja vielleicht auch Leute, die ähnliche Träume haben.
Also richtig so, dass ich auch hochschrecke, Licht an und so und weit aufgerissene Augen und Puls ist irgendwo unter der Decke, weil ich noch ein, zwei Minuten lang denke, die ist noch da. Dann taste ich auf jeden Fall das Fenster ab, alle Lichter an, wie gesagt so und suche erstmal. Und dann kommt so langsam so der Verstand, so der sagt, nee, du bist schon hier safe und erstmal bis zum nächsten Traum ist jetzt wieder alles in Ordnung.
Er beschreibt ja so ein, ich muss jetzt wirklich erstmal checken, ob ich akut in Gefahr bin oder nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch viele andere erleben, oder was sagst du?
Ja, also es ist eben diese starken Emotionen oder Angst oder Todesangst, die ist einfach nicht unbedingt vorbei, wenn man dann aufwacht, sondern im Extremfall bei so einer Albtraumstörung kann die sogar noch auch am nächsten Tag anhalten. Also da kann man das immer noch spüren. Und persönlich kenne ich schon auch dieses Abchecken, dass da keine Gefahr ist. Also ein Albtraumthema bei mir ist auch, dass zum Beispiel ein Einbrecher in der Wohnung sein könnte. Und da muss ich dann schon auch irgendwie mal hinter jeden Vorhang schauen und so. Und dann lege ich mich aber auch wieder schlafen und dann geht es meistens auch wieder. Und jetzt könnte man ja auch denken, da verschwimmen irgendwie so Realität und Traum. Aber das muss man sagen, das ist es eigentlich nicht. Also ich würde eher sagen, es ist wirklich auch ein Verhalten, was eigentlich angesichts der Situation, die man da gerade im Traum erlebt hat, total angemessen ist. Und auch angemessen ist, um dann die Angst zu bewältigen. Schlafbezogene Halluzinationen, also dass man die Wirklichkeit und den Traum nicht ganz unterscheiden kann oder vielleicht eben sogar Halluzinationen verspürt, also Dinge irgendwie wahrnimmt, die gar nicht da sind, das kommt bei Albträumen eigentlich nicht vor.
Alles klar. Wir haben eben schon mal kurz über dieses Wiederkehrende gesprochen. Also Sebastian und ich haben auch drüber gesprochen, wie oft er von der Spinne träumt.
Das ist so eine Serie, würde ich es mal nennen, von alle 2-3 Wochen kommt das mal vor, dann habe ich wieder ein bisschen Pause und dann geht's in die nächste Staffel der Riesenspinne am Fenster.
Heftig, wie lange hast du das schon?
jetzt so ein Jahr ungefähr, glaube ich. Also ich war letztes Jahr im Sommer im Urlaub, kam dann wieder und dann war tatsächlich eine zwischen Vorhang und Fenster und die hat uns dann verlassen, ja, sage ich, drück's mal diplomatisch aus. Aber diese Vorstellung, dass sie dann trotzdem immer noch da ist und natürlich dann immer noch mehr wächst, so irgendwie in der Fantasie oder im Traum, die ist immer noch da. Aber ich glaube, da hat es so seinen Ursprung. Aus dem Urlaub wiederkommen, nachts aufwachen und da sitzt eine. Das hat sich so gehalten.
Okay, also Sebastian sagt, er hat das schon seit einem Jahr, diese Träume. Und die kommen so alle 2 Wochen ungefähr wieder. Ich finde es total gut, wie er das so als Serie ausdrückt. Wie so eine Netflix-Staffel. Die große Spinne hinter dem Vorhang. Aber er sagt so, die nächste Staffel kommt immer so alle 2 Wochen.
Und er freut sich bestimmt nicht so drauf, wie man sich manchmal doch auf eine neue Staffel freut.
Ja, voll. Vor allem, also es ist ja auch repetitiv, ne? Er kennt ja die Folgen und findet sie nicht gut. Ist das normal? Also, dass sie so, ja, ich sag mal, in so 2-Wochen-Rhythmen oder in einem ähnlichen Rhythmus wiederkommen? Oder wie häufig erleben die meisten Menschen ihre Albträume?
Ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Also, wir können da nochmal in diese repräsentative Studie aus Deutschland schauen, über die wir vorher schon gesprochen haben. Die gute Nachricht ist, also die meisten Befragten in dieser Umfrage, nämlich gut 40%, haben gesagt, sie haben nie Albträume. Da würde ich mich jetzt auch dazu zählen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut.
Ja, weiß ich gar nicht. Also ja, wahrscheinlich schon. Also wenn ich es nicht so richtig weiß, dann schon, oder? Also ich würde sagen, es sind so Einzelfälle bei mir.
Und nur knapp jede 10. Person erlebt einmal im Monat oder häufiger einen Albtraum. Mindestens einmal die Woche sind 2 von 100 Personen betroffen. Also das ist schon recht selten. Und da muss man jetzt aber auch sagen, das gilt für Erwachsene. Bei Kindern scheinen Albträume insgesamt noch häufiger vorzukommen. Und auch bei Patientinnen und Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen kommen Albträume häufiger vor als in der, sag ich mal, gesunden Normalbevölkerung.
Wann in der Nacht tauchen Albträume denn eigentlich auf? Ist das dann im REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement Schlaf, wo wir ja viel träumen?
Ganz richtig, genau. Üblicherweise treten Albträume im REM-Schlaf auf, also in dem Schlafstadium, das sich durch besonders intensive oder bizarre Träume auszeichnet. Klar, wir sprechen ja auch über Albträume, indem wir aber auch schnelle Augenbewegungen haben und daher kommt eben dieser Name Rapid Eye Movement. Und es ist auch das Schlafstadium, in dem wir gelähmt sind oder nahezu gelähmt sind. Im Lauf der Nacht werden die REM-Phasen im Schlaf immer länger. Und deshalb muss man sagen, treten Albträume auch eher in der zweiten Nachthälfte auf. Das ist auch ein Punkt, an dem sich Albträume vom sogenannten Pavor Nocturnus unterscheiden. Manche kennen das vielleicht auch unter dem Namen Nachtschreck. Muss man dann auch in der klinischen Diagnostik manchmal eben unterscheiden. Und beim Nachtschreck oder bei diesem Pavor Nocturnus eben, da ist es so, die Betroffenen, die schrecken ganz abrupt auf, beginnt häufig mit so einem lauten Aufschrei. Und das geschieht im Unterschied zu Albträumen aber aus dem Tiefschlaf und damit eher in der ersten Nachthälfte. Und anders als bei Albträumen machen die Betroffenen, also auch das kommt häufig bei Kindern vor, bei Erwachsenen seltener, äußerlich einen sehr verängstigten Eindruck. Aber der Unterschied zu Albträumen ist, die Betroffenen sind nicht wach. Und es werden auch in der Regel keine Trauminhalte erinnert. Und am nächsten Morgen erinnern sich die Betroffenen oft überhaupt nicht dran, dass da überhaupt was passiert ist.
Ah, okay. Das heißt, also Pavor Nocturnus, dieses Aufschrecken, das merken vielleicht eher Partner, Partnerin oder so, oder die Eltern, oder wenn man Kinder hat, dann merkt man es vielleicht bei den Kindern, ne?
Genau.
Und man selber, ja, schläft vielleicht eigentlich und weiß das einfach gar nicht, dass man das macht.
Genau.
Aber Albtraum, da wacht man wirklich auf.
Genau. Meistens zumindest.
Ja, oder meistens. Würdest du eigentlich sagen, hinter einem Albtraum, da stecken oft Erlebnisse vom Tag, also so aus dem Wachzustand dahinter? Weil das hat mir zum Beispiel auch Kollegin Verena erzählt, die vom Fallen gesprochen hat. Sie hat gesagt, sie ist mal im Kletterwald gestürzt und der Trainer hat ihr dann irgendwie nicht geholfen. Sie hing da so und musste sich dann da irgendwie selber wieder hochkämpfen. Das war für sie ein total unangenehmes Erlebnis. Sie hat sich hilflos gefühlt. Und sie sagt, sie glaubt, dass ihre Träume vom Fallen irgendwie daherkommen. Und ich meine, Sebastian hat ja jetzt auch erzählt von seiner Spinne hinterm Vorhang, die dann da saß, als er aus dem Urlaub kam.
Ne? Ja, also ich muss auch sagen, bei Sebastian sehe ich auch da einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Angst vor den Spinnen oder Spinnenphobie, würde man es wahrscheinlich nennen, auch wenn ich jetzt keine Ferndiagnose stellen kann, und den Albträumen. Ja. Aber grundlegend muss man sagen, es ist ganz unterschiedlich. Und oftmals kann man es vielleicht auch gar nicht feststellen, ob das jetzt zum Beispiel das unangenehme Erlebnis im Kletterwald war, das eben die Albträume fördert oder vielleicht sogar, dass es die Ursache für die Albträume ist. Aber was wir wissen ist, dass das, was wir am Tag erleben, dass das eben auch Eingang in unsere Träume findet. Also die Traumwelt ist nicht komplett von unserem Alltag und dem, was wir da erleben, entkoppelt. Es gibt, wie wir sagen, ein Wachtraumkontinuum. Und das bedeutet auch, das Material für die Albträume, das stammt schon von irgendwas, was uns schon mal so oder so ähnlich begegnet ist im realen Leben, in Filmen, in den Nachrichten und so weiter. Das muss aber nicht unbedingt bewusst sein und der Albtraum, der kann auch aus ganz verschiedenen Erinnerungsbruchstücken neu zusammengesetzt werden.
Okay, also wir können festhalten, es kann so aus dem Wachzustand kommen. Sebastian sagt zum Beispiel auch, dass es für ihn total stressig ist, wenn so diese Jahreszeit kommt, wo die Krabbler in die Wohnungen wollen, also Herbst, ne? Dass er da auch irgendwie das Gefühl hat, vielleicht kommt sein Albtraum da öfter, aber er meinte, er kann es noch nicht genau sagen. Also es ist bei ihm ja einfach dann so eine reale Angst am Tag. Aber was können noch andere Gründe sein, wenn es jetzt nicht was ist, was einen am Tag auch eh schon irgendwie ja belastet?
Albträume treten häufig infolge von Traumata auf, also traumatischen Erlebnissen, katastrophenartigen Ereignissen, die erlebt oder auch beobachtet wurden und die eine außergewöhnliche Bedrohung beinhalten. Und in den Albträumen, die dann auf dieses Trauma folgen, wird dieses Ereignis in der einen oder anderen Form dann auch wiedererlebt. Also es ist ein Charakteristikum der, wie wir das nennen, posttraumatischen Belastungsstörung.
Also auch hier eine Verbindung zum Wachsein.
Genau. Und es gibt auch Medikamente, die Albträume verursachen können. Zum Beispiel gibt es da bestimmte Medikamente gegen Bluthochdruck, die machen Albträume oder können Albträume machen. Aber auch zum Beispiel Medikamente, die man für Narkosen verwendet. Und es gibt auch eine Reihe weiterer, von denen man weiß, dass die eben Albträume verursachen können.
Oh, da fällt mir ein, ich glaube, das hatte ich schon mal. Ich habe mal so eine Malaria-Prophylaxe genommen und da hatte ich wirklich sehr wirre Träume. Und da habe ich, glaube ich, auch ganz schön viel von irgendwelchen Insekten und so geträumt, weil die Mücken überall in den Vorhängen waren und so, wo wir dann im Zimmer waren. Das war auch sehr heftig und definitiv sehr viel wilder, als ich das sonst so kannte. Und da meinten Leute zu mir aus dieser Reisegruppe, ja, das ist, weil du die Prophylaxe einnimmst. Und da dachte ich, okay, alles klar. Dann lass uns mal dazu kommen, was Albträume machen. Wir gucken erstmal auf den Schlaf. Ich habe Sebastian gefragt, ob er schlechter oder vielleicht auch weniger schläft, wenn die Spinne ihn in seinen Träumen besucht.
Also ich schlafe auf jeden Fall jetzt nicht immer direkt wieder ein. Ne? Das dauert dann eine Weile und da fehlt mir dann natürlich auch gerne mal so eine halbe oder eine Stunde oder so, weil ich dann ja erstmal voll auf Alarmmodus bin, weil dieser böse Eindringling, der ist ja vielleicht noch irgendwo. Von daher beeinträchtigt das vielleicht schon so ein bisschen die Schlafqualität. Ich merke das an manchen Tagen dann so.
Ist das typisch, was er beschreibt? Also etwas weniger Schlaf, vielleicht auch etwas schlechterer Schlaf?
Ja, das ist schon recht typisch und kann eben auch, wie er das ja auch so ansatzweise beschreibt, zu Energielosigkeit im Alltag oder auch Erschöpfung führen. Und man muss auch sagen, Betroffene berichten aber häufig bei so einer Albtraumstörung auch noch mehr Auswirkungen, als dass sie eben nur in Anführungsstrichen zu wenig Schlaf bekommen. Zum Beispiel kann es sein, dass die Betroffenen auch am Tag noch Emotionen aus dem Traum spüren, also das habe ich vorher auch schon kurz angedeutet, was dann auch zu Unwohlsein führt, dass sie Angst vorm Schlafen haben und sich deshalb so richtig gegen den Schlaf wehren. Auch das führt natürlich dann zu weniger Schlaf, dass die Konzentration am Tag beeinträchtigt ist und sie in der Schule oder in der Ausbildung oder im Beruf weniger leistungsfähig sind, dass die Albtraumbilder sie sogar am Tag heimsuchen und auch der Schlaf von Partnerpersonen, bei Kindern, die Eltern oder jetzt auch bei Sebastian, er hat ja auch von wir gesprochen, ich weiß nicht, wie cool seine Partnerperson das dann findet, wenn er dann nachts das Licht anmacht und erst mal alles absucht. Auch deren Schlaf kann natürlich dadurch beeinträchtigt sein.
Ja, ich meine, das kann ich mir vorstellen, wenn man dann nachts irgendwie schauen muss, dass, kann dann beeinträchtigen. Wobei wir, glaube ich, an der Stelle mal sagen müssen, dass Sebastian keine Albtraumstörung in dem Sinne hat, glaube ich, weil er sagte, dass ihn das so am Tag eigentlich nicht verfolgt. Genau. Also er funktioniert ganz normal und ich glaube, er nimmt das ja auch mit so einer gewissen Gelassenheit, hatte ich zumindest den Eindruck, als er darüber
geredet hat. Genau, man muss vielleicht auch nochmal sagen, also die Albtraumstörung unterscheidet sich eben von, sagen wir, einfachen Albträumen wirklich dadurch, dass es eben eine Belastung ist. Und man kann eine Albtraumstörung auch nur dann diagnostizieren, wenn die Betroffenen wirklich sagen, das ist etwas, was mich belastet, was mich in meinem Leben, in meiner Lebensqualität so stark einschränkt, dass es für mich einfach so nicht akzeptabel ist. Und in genau solchen Fällen muss man oder sollte man sich dann eben auch überlegen, ob man es behandelt.
Wir wollen mal schauen, was man machen kann, wenn der Leidensdruck wirklich hoch ist. Sebastian hat mir ja erzählt, er hatte auch schon mal vorher so eine Albtraumphase mit anderen Träumen und das ist bei ihm einfach irgendwann weggegangen. Und er geht jetzt auch davon aus, dass es bei dieser Phase so ist. Aber ich meine, was können Betroffene tun, wenn die Albträume nicht einfach so wieder verschwinden?
Zur Behandlung von Albträumen bzw. der Albtraumstörung gibt es ein Positionspapier der amerikanischen Schlafforschungsgesellschaft. Also da sagt die Fachgesellschaft, wie sie Behandlungsansätze aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die es so gibt, bewertet. Und empfohlen wird die sogenannte Imagery Rehearsal Therapie. Nennt man das? Also ich habe da keine deutsche Übersetzung dafür gefunden. Und zwar für Albträume nach einem Trauma und auch Albträume, wo die Ursache eigentlich unbekannt ist.
Lass uns das genau anschauen. Was macht man denn da? Also wie läuft diese Therapie ab?
In der Therapie nimmt man den Albtraum und verändert dann das Drehbuch dieses Albtraums. Und häufig ist es ja fast so ein stereotypes Drehbuch, was da abläuft. Das verändert man so, dass der Traum seinen Schrecken verliert. Manchmal haben Betroffene ja auch verschiedene Albträume, die sie immer wieder heimsuchen und dann sucht man sich einen davon aus. Und das Schöne bei der Therapie ist, dass wenn die wirksam ist, dann muss man jetzt nicht jeden Traum für sich separat behandeln, sondern dann generalisiert das eben auch auf andere Träume.
Okay, komm, dann lass uns das doch mal an einem Beispiel durchgehen. Ich sag mal, ich träume einfach immer wieder, dass ich wegrenne und jemand mich verfolgt. Und dann tut sich der Boden auf und ich falle einfach so runter. Also da haben wir dann quasi so diese zwei typischen Szenarien, ne? Fallen und man wird verfolgt. Wie könnte ich so ein Skript denn verändern?
Da ist jetzt deine Fantasie gefragt, beziehungsweise in der Therapie würden wir uns das dann auch gemeinsam überlegen. Dann zwei sind manchmal fantasievoller als eine Person alleine. Du solltest im Traum auf jeden Fall oder in diesem neuen Traumskript eine möglichst aktive Rolle einnehmen. Also die Möglichkeit, dass jemand anderes dich rettet, das würden wir jetzt vielleicht nicht als erste Wahl betrachten. Aber zum Beispiel könntest du Flügel haben, denn im Traum geht ja auch alles. Du könntest Flügel haben, die sich dann im Moment des Fallens ausbreiten und du könntest an einen schönen Ort deiner Wahl fliegen. Vielleicht fliegst du in eine Oase mit Palmen und kühlen Flüssen, wo man baden kann oder an einen anderen sicheren Ort. Das wäre eine Möglichkeit.
Oh, ich finde das so gut. Ich finde das so gut. Ich habe mir übrigens im Vorfeld auch mal überlegt, was könnten wir eigentlich mit Sebastian machen? Wir haben da ja so ein bisschen hin und her überlegt. Das ist schon gar nicht so ohne dieser Traum. Und ich fand eine Idee, die unser Redakteur hatte, super. Ich meinte so, ja, vielleicht kann er ja die Spinne irgendwie umwandeln. Ja, wir geben Sebastian einfach einen Zauberstab. Und Michael meinte dann so, ja, das ist doch super. Das ist wie bei Harry Potter. Und ich habe mir das dann nochmal angeschaut. Und da gibt es so eine Szene im Film, also in Der Gefangene von Azkaban, da übt Ron so einen Zauber und vor ihm ist da auch so seine größte Angst, also wirklich eine riesige Spinne und der zaubert der so Rollschuhe an die Füße und die schlittert dann so völlig albern so hin und her und so und alle lachen sich tot. Also irgendwie, man braucht doch irgendwas, wodurch das dann so ein bisschen ja klein wird. Ne?
Ja, oder wir könnten ja auch Sebastian einen Zauberstab geben, der diese Spinne dann entweder irgendwie einfach verpuffen lässt oder er könnte sie in etwas anderes umwandeln, in ein Tier, das er mag, das gar nicht bedrohlich ist. Vielleicht
in Welpen.
In Welpen oder eine Katze oder so, die sich dann schnurrend ans Fußende des Bettes legt oder irgendwie sowas.
Das finde ich total gut. Sebastian, viele Grüße gehen raus. Ich hoffe, du kannst da irgendwas mit anfangen. Was machen wir denn, wenn wir dieses neue Traumdrehbuch haben? Also wie kriegen wir das in unseren Kopf?
Dieses Drehbuch, das übst du jetzt ein. Und zwar jeden Tag so für 10 bis 20 Minuten stellst du dir vor deinem inneren Auge diesen Traum möglichst lebhaft vor. Also es ist wirklich dieses, daher kommt dieses Imagery Rehearsal. Also wir üben dieses neue Skript ein.
Ah ja, okay. Und das funktioniert dann?
Ja, ich habe ja vorher schon gesagt, dass es eben dieses Wach-Traum-Kontinuum gibt, also was wir am Tag erleben oder auch vielleicht mal denken, was uns passiert, das findet auch Eingang in unsere Träume. Und so kann durch dieses Imagery Rehearsal eben der Albtraum auch dann durch die intensive Vorstellung am Tag verändert werden. Also wir üben das am Tag, wenn wir wach sind, ein und dadurch steigt eben auch die Chance, dass sich der Traum verändert. Und Studien, die zeigen, dass die Imagery Rehearsal Therapie die Häufigkeit, mit der Albträume auftreten und auch die Belastung durch die Träume reduziert und dass diese Effekte auch durchaus langfristig anhalten. Und was ich auch total spannend fand, es braucht dafür wohl gar nicht unbedingt so eine therapeutische Begleitung über mehrere Sitzungen hinweg, dass man jetzt sagt, mal, ich muss mir da einen Termin holen und dann brauche ich erstmal einen Therapeuten und so, ist ja auch alles nicht so einfach, sondern ein Termin, bei dem einfach dieses Prinzip erklärt wird, oder ich denke mir auch, man kann sich das auch anlesen, das kann hilfreich sein, weil die Betroffenen das dann eben selbstständig umsetzen können und wenn sie das umsetzen und einüben, dann besteht eben auch eine gute Chance, dass das einen guten Effekt hat und die Träume weniger bedrohlich werden oder auch seltener auftreten.
Ich finde, unser Gehirn ist ja wirklich genial, ne? Also dann martern wir uns das am Tag hinein und in der Nacht können wir es irgendwie abrufen. Falls ihr das jetzt ausprobiert durch uns, dann schreibt uns doch bitte mal eine Mail und erzählt, ob das geklappt hat über schlafen@deutschlandfunknova.de. Christine, lass uns aber trotzdem noch mal gucken, welche anderen Ursachen wir vielleicht noch bekämpfen können von Albträumen. Ich würde immer denken, vielleicht hat man Stress und schläft deswegen allgemein schlecht. Stress reduzieren ist ja eigentlich immer irgendwie ein guter Hinweis. Würde das in dem Moment auch funktionieren?
Ja, also das kann sicher nicht schaden oder schadet wahrscheinlich nie, Stress zu reduzieren. Das US-amerikanische Positionspapier sagt hier, dass Entspannungsverfahren und speziell die progressive tiefe Muskelentspannung verwendet werden dürfen, wird aber nicht explizit jetzt empfohlen. Und bei der Methode, die kennen vielleicht auch manche, da spannt man eben einzelne Muskelgruppen an und spürt dann der darauf folgenden Entspannung nach. Das wird auch in der Psychotherapie oft verwendet, um Stress, Anspannung oder Angst zu reduzieren. Und in einer Studie, da hat die progressive Muskelentspannung die Häufigkeit von Albträumen eben auch deutlich im Vergleich zu einer unbehandelten Gruppe reduziert.
Eine gute Übung. Ich glaube, die hatten wir auch angesprochen, als es bei uns um Schlaf und Sport ging. Ja. Ich glaube, es ist eine sehr beliebte Übung bei Sportlerinnen und Sportlern, um sich vor Wettkämpfen zu entspannen. Gibt es noch andere Behandlungsansätze bei Albträumen? Vielleicht sogar Medikamente?
Ja, das Positionspapier nennt noch eine ganze Reihe von weiteren Ansätzen, wobei auch die nicht empfohlen werden. Das ist wirklich nur diese Imagery Rehearsal Therapie, sondern die fallen auch alle in die Kategorie dürfen verwendet werden. Auf der medikamentösen Seite, da gibt es auch Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es ein Medikament, das nennt sich Prazosin. Das ist eigentlich ein Blutdrucksenker. Und da wird aber gesagt, dass es so die verlässlichste Substanz bei der Behandlung von Albträumen ist.
Über Schlafen. Mythencheck.
Christine, da wollen wir heute auf einen echt abgefahrenen Mythos schauen, über den du gestolpert bist.
Inspiriert wurde ich dazu von einem Quarks-Video von Ralf Kaspers. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Sollte man sich unbedingt anschauen. Und der wiederum wurde inspiriert vom mittlerweile 40 Jahre alten Horrorfilm A Nightmare on Elm Street. Habe ich nicht gesehen, aber der Mythos ist super. In diesem Film, da träumen mehrere Teenager vom Filmmonster Freddy Krueger und die werden im Traum von ihm getötet und sterben dann auch im wahren Leben.
Ja, Nightmare on Elm Street, Klassiker. Ich habe ihn, glaube ich, mal gesehen, aber ich glaube, es ist sehr lange her. Der ist auch ziemlich alt, ne? Dann lass uns das doch mal klären. Also, es mag eigentlich absurd wirken, aber kann man in oder von Albträumen sterben?
Also prinzipiell kommt es natürlich vor, dass Menschen im Schlaf sterben. Und vielleicht tun sie das manchmal auch, während sie träumen oder sogar einen schlechten Traum oder Albtraum haben. Wissenschaftlich kann man das aber eigentlich natürlich gar nicht untersuchen, denn die Verstorbenen kann man ja schlecht fragen, ob sie einen Albtraum hatten, als zum Beispiel ihr Herz aufgehört hat zu schlagen. Insofern muss man da einfach sagen, wir wissen es nicht. Dennoch würde ich hier so ein bisschen beruhigen, denn ich konnte keine Studie finden, die zum Beispiel eine erhöhte Sterblichkeit bei Menschen mit einer Albtraumstörung gefunden hat. Und das müsste ja der Fall sein, wenn es da jetzt wirklich einen Zusammenhang gäbe.
Es wäre auch wirklich sehr abgefahren, wenn das möglich wäre.
Ja,
ne?
Ja. Trotzdem können sich Albträume natürlich negativ auf die körperliche und mentale Gesundheit auswirken. Und dadurch können sie möglicherweise auch eine frühere Sterblichkeit fördern, auch wenn man jetzt nicht direkt in diesem Albtraum dann stirbt. Weil der Schlaf wird durch Albträume gestört, die Betroffenen leiden eventuell auch unter einem Schlafmangel und das kann die Gesundheit mittel- bis langfristig beeinträchtigen. Zum Beispiel hat auch eine Studie gefunden, dass Albträume ein Risikofaktor für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems sein könnten. Betroffene sind auch häufig am Tag energielos oder sogar so ein bisschen schläfrig, was zum Beispiel das Unfallrisiko durch einen Sekundenschlaf oder anderweitige Unaufmerksamkeiten steigern kann. Und Schlafmangel, zudem kommen dann vielleicht auch noch emotionale Nachwirkungen der Träume. Das kann natürlich auch die Stimmung drücken und ist natürlich auch nicht besonders gesundheitsförderlich. Deshalb muss man einfach sagen, sollte man Albträume auch behandeln, wenn sie belastend sind. Welche Möglichkeiten es da gibt, haben wir hier besprochen.
Christine, was nehmen wir mit aus der Folge?
Ich nehme aus der Folge mit, dass es Menschen gibt, die häufig belastende Albträume haben und auch im Alltag unter diesen Träumen oder unter dem Schlafmangel, der dadurch hervorgerufen wird, leiden. Dass man so eine Albtraumstörung aber auch behandeln kann. Und es gibt sicher viele Menschen, die sich denken, sowas ja, kann man nicht behandeln oder dafür muss ich gar nicht zum Hausarzt, zur Hausärztin gehen. Und ich möchte sagen, doch, man kann es behandeln und es ist auch gar nicht so schwer.
Ja, und vor allem das Traumskript umschreiben, das ist ja sowas, da würde man vielleicht gar nicht drauf kommen, dass es hilft in dem Moment. Aber wir wissen ja, dass es wirklich gut helfen kann und das kann ja total wertvoll sein, um sich auch selber so ein bisschen die Kontrolle zurückzuholen.
Es ist ein sich über die eigenen Träume ermächtigen.
Ja, genau. Und das kann man sich an der Stelle gut merken. Wir sagen nochmal Danke an Sebastian und Verena aus dem Deutschlandfunk Nova Team, die mit uns hier ihre Albträume geteilt haben. Und euch wünschen wir einen guten Schlaf.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.